eigentlich wollte ich mit euch einfach über die Strafzölle reden, aber ich glaube, jetzt müssen wir zuerst das besprechen.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job, do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years.
Tina, was sagt Donald Trump da?
Ja, das war an einer Medienkonferenz gestern am Dienstag, wo Trump sich mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu getroffen hat. Und er hat da angekündigt, dass die USA den Gazastreifen werden übernehmen und auch umbauen und wirtschaftlich stabilisieren. Und die Palästinenser, die schon im Gazastreifen leben, sollen umgesiedelt werden und ein neues Stück Land erhalten.
Es ist Mittwoch, der 5. Februar 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Ja, und dann reden wir halt doch über zwei Themen. Zuerst, was ist Trump seine Idee mit dem Gazastreifen und wie ernst muss man das nehmen, was er da sagt? Und dann reden wir doch auch noch über die Strafzölle. Was hat es mit denen auf sich? Was will Trump damit wirklich erreichen? Welche Risiken geht er vielleicht auch damit ein? Und ist das jetzt der Handelskrieg, den alle davor gewarnt haben? Das bespreche ich heute mit Tina Kempin-Reuter. Sie ist Politologin und Professorin an der University of Alabama at Birmingham. Und ziemlich kurzfristig haben wir uns auch noch Fabian Fehlmann dazugeholt, unseren USA-Korrespondent in Washington. Ich bin der Noah Fend, sonst Produzent von diesem Podcast. Heute und nächste Woche vertrete ich aber den Christoph Münger, der sich verdientermaßen einmal ein bisschen Erholung gönnt. Tina, Fabian, hallo zusammen.
Hoi miteinander. Hallo.
Hallo miteinander. Ist ja kein Wunder, dass wir uns in diesen Zeiten plötzlich unerwartet wieder hören. Trump rührt ja jeden Tag ein paar Ideen auf den Tisch, wo wir die ganze Sendung dazu füllen.
Ich habe heute der Tina geschrieben, wir müssen bald anfangen, «Alles klar, Amerika» jeden Tag aufnehmen, wenn das so weitergeht.
Ja, genau.
Nichts mehr klar, Amerika.
Im Nahostkrieg ist gerade Waffenruhe. Zehntausende Palästinenserinnen und Palästinenser kehren zum ersten Mal seit Monaten aus dem Süden zurück in den Norden des Gazastreifens. Und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, der war diese Woche am Dienstag zu Washington auf Besuch beim Donald Trump. Fabian, was war das für ein Treffen?
Ja, lass mich das ein bisschen einbetten. Der Netanyahu ist ja schon länger Premierminister von Israel und mit dem Joe Biden, dem Trump, seinem Vorgänger, hat er nicht so eine gute Beziehung gehabt. Der Joe Biden hat ihn sehr, sehr lang hingehalten und hat ihn nicht empfangen in Washington. Und jetzt ist der Donald Trump erst wenige Wochen im Amt und der erste Besucher, den er empfängt, ist der israelische Premierminister. Und das hat schon einfach symbolisch einen riesigen Wert. Oder wir sehen da, Donald Trump ist einer, der sich voll und ganz hinter den Netanyahu stellt. Ein sehr rechtsgerichteter israelischer Premierminister, der sich auf eine Regierung stützt, die auch rechtsextreme Elemente drin hat, wo die internationale Gemeinschaft Mühe hat damit. Und Donald Trump signalisiert da, ich stehe voll und ganz hinter dem Premier, hinter dem seiner Regierung und auch hinter der Politik und eben dem Kriegsverhalten, wo die Regierung zeigt in Gaza.
Dann sind also Trump und Netanyahu im Oval Office gehockt, gemütlich vor einem Schmiedefeuer. Und dann hat der Trump das da gesagt.
I don't think people should be going back to Gaza. I think that Gaza has been very unlucky for them. They've lived like hell. They lived like you're living in hell. Gaza is not a place for people to be living. And the only reason they want to go back, and I believe this strongly, is because they have no alternative. What's the alternative? Go where? There's no other alternative. If they had an alternative, they'd much rather not go back to Gaza and live in a beautiful alternative that's safe.
Tina, was meint er mit dem?
Ja, dass eigentlich die Menschen nicht mehr zurück sollen nach Gaza. Gaza soll nicht wieder aufgebaut werden als für Palästinenser, sondern dass eben die Palästinenser sollen noch mit anders angehen, wo es schön sei und sicher und besser.
Instead, we should go to other countries of interest with humanitarian hearts, and there are many of them that want to do this. and build various domains that will ultimately be occupied by the 1.8 million Palestinians living in Gaza, ending the death and destruction and frankly bad luck.
Zu dem habe ich jetzt irgendwie ziemlich viele Fragen. Tina, zuerst, also wo sollen denn die sonst her? Wo sollen die sonst her, die Palästinenserinnen und Palästinenser, wenn nicht zurück in ihre Heimat?
Ja, das ist die grosse Frage, oder? Also, Donald Trump hat gesagt, ja, am besten wäre, dass wenn Ägypten oder Jordanien die würden aufnehmen, die Palästinenser, aber die haben sich beide geweigert und haben ja auch die Grenzen zugemacht während dem Krieg. Das Westjordanland, wo ja unter palästinensischer Kontrolle ist, einmal teilweise, also nicht alles, aber ein Teil davon, ist bereits dicht besiedelt und ist auch unter israelischer Besatzung. Also das ist auch nicht wirklich eine Möglichkeit. Es ist noch interessant, weil ursprünglich, oder, wo die Frage war, ja, wo Israel ein Heimatland für die Juden soll gemacht werden, sind andere Staaten oder Gebiete der Welt eigentlich auch ein Thema gewesen, also Argentinien zum Beispiel oder Uganda. Und das irgendwie heisst jetzt wie so eine, in meinen Augen, wie kommt man da fast wieder auf so Anfangs-UNO-Gedanken zurück, die natürlich eigentlich in meinen Augen nicht möglich sind, ja.
Ja, also wer hat denn Palästinenserinnen und Palästinenser gefragt dazu? Also einer der Grundkonflikte, wenn ich da mit Leuten geredet habe, die aus Palästina kommen und schon in den USA leben, einer der Grundkonflikte geht zurück auf die Gründung des israelischen Staates und die Zeit vorher, wo Zionisten Grundstücke gekauft haben in diesem Gebiet. Und es kommt immer wieder die Verankerung mit dem Grund und Boden, mit den Olivenhainen, die schon die Vorfahren gelebt haben, mit den heiligen Städten auch. In Jerusalem geht es ja genau um die Frage, wer darf auf dem Tempelberg einen Tempel haben oder dann eben eine Moschee oder dann eben eine Synagoge. Ich habe das Gefühl, das verkompliziert die Diskussion noch mal ein bisschen eher, als dass es sie vereinfacht. Was man im Trump vielleicht muss guthalten, ist, er rührt da tatsächlich einen neuen Weg rein, in einem Moment, wo alle anderen Wege auch nicht wahnsinnig gangbar erscheinen. Das ist vielleicht das Positivste, was man im Moment gerade sagen kann zu diesem Vorschlag.
Aber es verkompliziert die Sache eher, sagst du. Warum denn? Also warum sagt der Trump das, Tina?
Der Hintergrund ist, dass er gesagt hat, das sagt Riviera vom Mittelmeer, das Wetter ist schön, oder? Man muss natürlich daran denken, dass der Trump auch ein Real Estate, also ist für ihn wichtig, oder? Also vielleicht dort, wo das Trump-Hotel bauen, und das ist natürlich extrem kontrovers. Ich muss dem Fabian recht geben, oder? Wieder ein Moment, wo man die dort wohnen, nicht gefragt hat. Das ist eigentlich die ganz palästinensische Geschichte, und das ist jetzt eigentlich wie so die nächste Folge von dem. Und für ihn ist das wie so, als wäre das etwas ganz Einfaches. Man nimmt einfach ein paar Leute und man tut es noch jemand anders her und dann ist das Problem gelöst. Aber die Palästinenser, die haben sich jetzt ja wahnsinnig gewehrt gegen Israel und so weiter. Die sind durch Horror durchgegangen, um das Land, den kleinen Teil von ihrem Land zu verteidigen und das Land auch zu behalten unter palästinensischer Kontrolle. Also das ist in meinen Augen wirklich nicht realisierbar.
Es ist eine Idee, die ja immer wieder rumgegangen ist. Es ist eine vielgehörte Kritik, die man gerade aus konservativen israelischen, aber auch amerikanischen Kreisen gehört ist. Hätten doch Palästinenser mit all diesen Milliarden an Hilfsgeldern einfach ein schönes Resort gebaut und Touristen ins Land geholt, sie wären heute reich und es wäre alles in Ordnung, oder? Die Geschichte hat ja schon gezeigt, dass das offensichtlich nicht ganz funktioniert. Die Frage ist so ein bisschen, was hat Trump denn mit dem wollen? Oder seine Wortführer da in den USA, die ihn genial finden, sagen, das sei halt jetzt typisch der Geschäftsmann. Er kam mit einem crazy Vorschlag, um mal Diskussionen eröffnen, um Druck aufzusetzen, um ein bisschen die verkrustete Situation aufmischen, um schauen, wo er hinkommt, um auch Druck aufzusetzen auf Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten haben wir schon genannt, Jordanien, damit die sich mal dagegen bewegen. Und es verweisen dann auch viele auf die Abraham Accords. Das sind Normalisierung von der Beziehungen zwischen arabischen Staaten und Israel, die Trump in der ersten Amtszeit erreicht hat. Auch dort ist es darum gegangen, dass man quasi diesen Staaten sagt, man investiert Milliarden, unter anderem für die Palästinenser zum Teil. Und es ist so ein bisschen, reiht sich in den Gedanken. Also mit Geld kann man das alles zudecken, zubetonieren und dann lösen sich die Probleme dann schon in Luft auf. Und Man hat es auch bei den Abraham Accords gesehen, dass das nicht ganz funktioniert. Auch dort sind die Palästinenser eben nicht ganz gefragt worden. Und man kann durchaus Thesen aufstellen, dass die Abraham Accords einer der Gründe sind, warum das Hamas überhaupt im Oktober vor anderthalb Jahren einen Terrorangriff auf Israel gestartet hat.
Das heißt, vielleicht sind es auch irgendwie so ein bisschen verhandlungstaktische Überlegungen, wo sich der Trump macht. Aber gibt es da irgendein Szenario, wo das tatsächlich realistisch ist, dass man quasi Palästinenserinnen und Palästinenser in ein anderes Gebiet umsiedelt, Fabian?
Also in einem völkerrechtlich vertretbaren Rahmen. Ich würde dann nachher gerne noch hören, was Tina dazu sagt, weil sie ist die Expertin auf dem Gebiet. Kann ich mir das schlicht und einfach nicht vorstellen. Also zumindest nicht ohne Zustimmung von den Palästinenserinnen und Palästinenser. Und Ägypten hat gesagt, sie wählen die Flüchtlinge nicht. Ägypten hat jetzt schon, also in den vergangenen Jahrzehnten schon, immer wieder auch Probleme gehabt mit dem Bewältigen der Flüchtlingsströme. Ägypten ist auch von Terroranschlägen erschüttert worden, hat auf dem Sinai Mühe gehabt, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Abgesehen davon haben wir dort einen Militärjunta. Das ist kein demokratischer Staat, wo man die Leute hinschicken würde. Wir haben in Jordanien eine Monarchie, wo rechtsstaatlich ein bisschen besser dasteht. Auch dort ist schon eine grosse palästinensische Bevölkerung. Wenn der König würde dem zustimmen, gegen den Willen der Palästinenser, dann gäbe es wahrscheinlich dort einen palästinensischen Frühling in Jordanien, dann gäbe es dort noch einen Umsturz. Also ich sehe im Moment kein Szenario, wo das realistisch ist.
Aber fragen wir noch die Völkerrechtlerin, Tina.
Ja, also ist noch interessant, oder, wenn man jetzt Gaza anschaut oder eine Geschichte von Gaza oder wem Gaza als Land genau gehört. Oder? 1947, damals, wo eben Israel die UNO der Trainingsplan gemacht hat, ist eigentlich Gaza der Palästinenser zugesprochen worden. Dann im Krieg 1948 ist es unter ägyptische Herrschaft gekommen, also von 1948 bis 1967 unter ägyptische Herrschaft. Von 1967 ist dann von Israel besetzt worden nach dem Sechstageskrieg. Und dann eben 2005 sind die Truppen abgezogen und offiziell ist der Gaza zurück an Palästinenser gekommen. Aber die UNO und generell die internationale Gemeinschaft gesehen, hat Gaza eigentlich nie als wirklich Teil von Palästina oder unter palästinensischer Kontrolle angeschaut, sondern wirklich nach wie vor unter starkem israelischem Einfluss. Und das ist eben umstritten, weil Israel hat gesagt, ja, also seit 2005 sei es nicht mehr besetzt gewesen. Und internationale Institutionen argumentieren eben, dass Israel nach wie vor eine Besatzungsmacht ist. Das ist natürlich im Moment auf jeden Fall der Fall, aber auch in dieser Zeit zwischen 2005 und 2023. Und das ist vom Völkerrecht her wichtig, weil das ist dann die Frage, oder? Wer hat dann wirklich Kontrolle? Und gemäss der vierten Genfer Konvention, also wenn jetzt Israel als Besatzungsmacht gesehen wird, ist es eben illegal, dass man Bevölkerungen in besetzten Gebieten umsiedelt. Und das ist genau jetzt die Frage, oder? Also, wie gesagt, wenn jetzt Palästinenser das selber würden finden, ja mal, man geht noch jemand anders und irgendjemand sie gern würde aufnehmen, was ja, wie gesagt, nicht realistisch ist, dann könnte das eventuell eine Möglichkeit sein. Aber wenn man jetzt schaut, was die palästinensische Bevölkerung wirklich sagt, also die wollen bleiben, die haben, wie gesagt, das Land verteidigt mit grossen Schäden. Ja, ich sehe da wirklich keine Möglichkeit.
Wie ist denn eigentlich die Idee aufgenommen worden von Trump? Was sind da die Reaktionen, gerade auch von den umliegenden Staaten, die allenfalls betroffen wären?
Bis jetzt hat niemand gesagt, es sei eine gute Idee, dass ich es gesehen hätte.
Und was sagt Benjamin Netanyahu? Er hockt ja eigentlich die ganze Zeit dort neben Trump vor dem Schminenfeuer, währenddem er das sagt. Was findet er?
Ja, also die Idee ist eigentlich ja nicht neu. Also es gibt einige in Israel, vor allem auf der rechten Seite und ultraorthodox, die was schon länger denken, oder eben das auch die Settler Movement oder die Siedlungen im Westjordanland und so weiter, wo man eben die Palästinenser eigentlich will. Neu mit anders tun. Und ich denke schon, also für den Netanyahu, der wäre sicher gern das palästinensische Problem in Anführungszeichen, das wäre sicher gern los.
Was ich auch noch nicht ganz zusammenbringe, ist, Donald Trump hat uns einen Wahlkampf lang und darüber hinaus eigentlich immer sein Prinzip «America first, America first, America first» präsentiert. Und jetzt ist es aber plötzlich Grönland, jetzt ist es plötzlich Kanada und jetzt auch noch der Gazastreifen, wo die USA besetzen sollen. Was will der Trump jetzt konkret mit dem Gazastreifen zum Beispiel machen, Fabian?
Eben, er hat gesagt, der Gazastreifen soll in den USA gehören. Es ist nicht ganz so klar, ob er gemeint hat als Staatsgebiet oder einfach amerikanische Firmen eben eine Riviera bauen, wie so ein Immobilienhändler halt. Aber es widerspricht allem, was der Trump im Wahlkampf versprochen hat. Er hat auch gesagt, er sei der Präsident, der die Forever Wars beendet, die immerwährenden Kriege, die Amerika drin steckt. Er nimmt für sich in Anspruch, den Afghanistan-Krieg beendet zu haben. Und jetzt will der Amerikaner zumindest in eine Gegend hineinschicken, wo sie in der Reichweite der Houthi-Rebellen sind, in der Reichweite der iranischen Raketen. Das geht nicht ohne amerikanische Truppen. Das ist wirklich, widerspricht 180 Grad dem, was er im Wahlkampf gesagt hat. Das spricht eher dafür, dass es eine Verhandlungstaktik von ihm ist. Aber bei mir kann man im Moment nichts ausschließen. Also bei Grönland hat man dann auch gesagt, ja, nein, das ist im Fall ernst gemeint. Das ist jetzt kein Witz, den er da macht, hat seinen Außenminister gesagt. Also wo, dass er da Grenzen sieht, ist im Moment wirklich schwer abzuschätzen. Vielleicht probiert er einfach auch zu schauen, wie weit er kommen kann. Aber jedenfalls macht er nicht das, was er gesagt hat, was die Leute gewählt haben.
Mhm. Unabhängig davon, wie gross am Schluss tatsächlich die Chance ist, dass die konkreten Vorhaben, gerade zum Beispiel mit dem Gazastreifen, wirklich Realität werden. Solche extreme Ideen, auch konkrete Beschlüsse, die kommen ja von Donald Trump im Moment in einer recht hohen Dichte. Was passiert da gerade mit der Regierung Trump?
Ja, der Donald Trump ist mit der Abbruchbirne unterwegs, sagt man dem, glaube ich. Das ist das Ding, das vorne am Kran schwingt und einfach ein Haus kaputt schlägt. Also er hat in der ersten Amtszeit ja schon alle möglichen Normen verletzt. Er hat sich an keine Regeln wollen halten. Und jetzt sieht man halt wirklich, dass er gerade vom ersten Tag weg anfängt. Er hat gegen 100 so Präsidentenerlass gemacht. Er probiert völlig am Kongress vorbei zu regieren. Er setzt den Kongress unter Druck, was noch Nominierungen von seinen Ministern angeht, dass die einfach spuren müssen. Und man sieht im Moment das, was man in den USA als Checks and Balances kennt, nicht mehr, beziehungsweise er probiert das voll in seine Richtung zu verschieben, dass er als Präsident einfach seine Macht kann ausbauen und kann machen, was ihm in den Kram passt.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Strategie, die zeigt, dass man dann nicht so genau hinschaut, was wirklich passiert, oder? Also, zum Beispiel der Druck auf die Staatsbeamtinnen und Beamten, ihren Job aufzugeben oder so die Umkrempelung von der Bürokratie und Institutionen oder auch die Macht, die er gibt, wie jetzt der Elon Musk, die weder gewählt sind noch vom Senat bestätigt, oder? Alles wird dann so, jetzt ist wieder das und das ist wieder etwas Neues und man schaut dann einfach nicht so genau hin. Und das sind dann die Sachen, die eben langfristig Folgen haben für die USA, egal ob jetzt Gaza und Palästinenser und so wichtig und so weiter, ob da etwas realistisch ist oder nicht. Aber man redet dann drüber, oder? Anstatt über das, was dann eventuell langfristig die USA destabilisiert.
Es sind auch quasi ein bisschen Nebelpetarden.
Mhm. Ja, genau.
Genau, und das ist der innenpolitische Bereich. Und das Gleiche sieht man ja dann auch im außenpolitischen Bereich, eben da, wo wir jetzt unterwegs sind mit Gaza und dem Nahen Osten. Der Donald Trump versucht auch international die regelbasierte Ordnung, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, zu zerstören. Er zieht die USA aus dem Klimaabkommen zurück, er zieht die USA aus der WHO zurück, er schwächt alle UNO-Organisationen, er zieht Zölle auf, die wir vorher der Freihandel hatten. Also er probiert dort eine neue Ordnung herzuschaffen, wo die Ordnung ist, die ihm in den Kram passt und nicht die Ordnung, wo sich die internationale Gemeinschaft mal darauf geeinigt hat. So imperfekt sie auch nachher ist oder so wenig perfekt sie dann auch ist.
Eine letzte Frage noch zum Nahen Osten. Haben so Äußerungen wie die von Donald Trump jetzt auch unmittelbare Auswirkungen, zum Beispiel gerade so auf den Geiseldeal oder auf die Waffenruhe in diesem Gebiet, Tina?
Ja, ich würde es auf jeden Fall sagen. Also es gibt auch schon Leute, die gesagt haben, also der israelische Sicherheitsberater hat zum Beispiel gewarnt, dass die Entvölkerung vom Gazastreifen die Waffenruhe könnte gefährden oder auch, dass Hamas aufgrund von diesen Aussagen das Geiselabkommen in Frage stellen könnte oder eben sogar gestärkt wird. Oder? Weil die Palästina-Frage, die ist ja nicht nur wichtig für Palästinenser selber, sondern generell für den ganzen arabischen Raum. Das hat ja jetzt die letzten 80 Jahre wirklich so den Fokus gegeben für sehr viel internationales Engagement, auch jetzt von anderen arabischen Staaten. Also ich denke, das ist wirklich destabilisierend und ja, könnte die regionale Diplomatie von der USA im Nahen Osten zu einer Zeit, wo ja jetzt auch wieder mit Syrien und so weiter einiges los ist, könnte die Diplomatie destabilisiert werden.
Ich würde sagen, wir machen hier einen Punkt und wenden uns dem zweiten sehr aktuellen Thema zu, und zwar deine Einkäufe, Tina. Tina, sag, wann bist du zuletzt einkaufen und was hast du gekauft?
Ich bin am Samstag posten und habe extra viel Avocado gekauft.
Wir kommen vielleicht gar nicht dazu, warum dass du einen Avocado-Grosseinkauf gemacht hast am Samstag. Wie war aber sonst in diesem Supermarkt? So wie alles normal, Regal voll, Preise zahlbar?
Ja, mehr oder weniger, außer bei den Eiern. Bei uns ist die Vogelgrippe geht um, und das hat jetzt aber gar nichts nichts mit dem Trump zu tun, glaube ich.
Für einmal.
Ja. Hast du gesehen, dass in Pennsylvania ein Lastwagen ausgeraubt worden ist, wo 100'000 Eier drin waren, weil sie so teuer sind im Moment?
Mal schauen aber, wie lange das Einkaufserlebnis noch so normal bleibt, wie du es jetzt beschrieben hast, Tina. Der Trump, der hat schon lange angekündigt, dass er massive Zölle würde erheben wollte. Und in den letzten Tagen hat sich auch in diesem Bereich recht viel da. Fabian, kannst du uns vielleicht nochmal zusammenfassen, was der Trump da ursprünglich vorhatte mit diesen Zöllen?
Ja, er hat droht, dass er gegen Kanada und Mexiko, die beiden Nachbarländer, 25% Zölle erheben auf alle Importe quasi. Er hat das kanadische Öl und das Gas ausgenommen. Und in China wollte er 10 zusätzliche Prozent erheben auf Zölle, die bereits rum sind. Und das hat Zölle in Kraft treten in der Nacht, auf den Dienstag, also vom Montag auf den Dienstag um Mitternacht. Und wir haben dann aber wenige Stunden vorher einen Krimi erlebt, wo wir gerade noch darauf zu reden kommen.
Genau, wir erzählen dann gerade noch den Krimi. Sag mir zuerst noch, warum gerade die drei Länder, Kanada, Mexiko, China?
Bei China geht es darum, das ist geopolitisch der grosse Rival, wo der Trump gesagt hat, müssen wir sich dagegen wehren. Der stellt die amerikanische Dominanz in Frage. Kanada und Mexiko sind Nachbarländer, dort ist es ein bisschen weniger klar. Der Trump rechtfertigt es mit den Grenzen. Es kommen zu viele Migranten und zu viele Drogen über die Grenzen. Das braucht er auch so als Notrechtfertigung, warum dass er überhaupt Zölle haben kann. Es gibt eigentlich Freihandelsabkommen mit denen. Und gleichzeitig ist es ein bisschen fraglich, weil das sind die grössten Handelspartner der Vereinigten Staaten. Also das sind Orte, wo sich die USA selber auch schadet, wenn sie Zölle haben, weil nämlich den Konsumenten einfach mehr zahlen für das, was sie einkaufen.
Die Zölle für chinesische Güter, die sind jetzt in Kraft. Die Zölle für Mexiko und Kanada aber nicht. Wieso nicht, Tina?
Ja, also Kanada und Mexiko haben sicherheitspolitische Zugeständnis gemacht. Also Mexiko hat gesagt, sie senden 10'000 Soldaten von der Nationalgarde zur Grenzsicherung gegen den Drogenhandel, also vor allem Fentanyl, und auch gegen die illegale Migration. Kanada hat auch gesagt, dass sie 10'000 Grenzschützer abstellen und dann die mexikanischen Drogenkartelle als Terrororganisationen klassifizieren. Also, und eben, wie gesagt, Zölle sind im Moment nicht gestrichen, aber einfach mal im Moment für einen Monat verschoben.
Der Trump, der inszeniert sich jetzt quasi als starker Mann, als Sieger so in diesen Verhandlungen. Ist er das wirklich, Fabian?
Nein, ich habe dazu auch einen Kommentar geschrieben, wo man beim Tagesanzeiger auf der Webseite nachlesen kann. Also, selbst die Republikaner müssen sagen, es ist ja immer noch die Frage, hat er das mit diesen Zöllen wirklich ernst gemeint oder ist das einfach nur seine Verhandlungstaktik gewesen? Und wenn es Verhandlungstaktik war, hat er eigentlich recht wenig dafür das erreicht. Dass Mexiko und Kanada die Grenzen besser schützen, das ist ein bisschen unbestritten. Mexiko hat das auch unter den Biden schon zugesichert. Dort hat es keine Drohung gegeben mit Zöllen. Und die Zuwanderungszahlen sind nach dem Dreiviertel gesunken. Also es war tatsächlich etwas Wirksames gewesen, was Mexiko dann gemacht hat. Durchaus auch umstritten, menschenrechtlich, muss man sagen. Und der Trump zahlt mit diesen Drohungen schon einen sehr hohen Preis. Beziehungsweise natürlich nicht er, sondern die Amerikanerinnen und Amerikaner. Weil Fakt ist, solche Drohungen und die Unsicherheit, die Zölle sind nur aufgeschoben, nicht vom Tisch. Die Unsicherheit, das ist Sand im Getriebe der Wirtschaft. Wenn man ein Importeur ist von Lebensmitteln in den USA, fragt man sich jetzt zweimal, wo dass man die Sachen genau herholt. Will man die wirklich aus Mexiko holen? Und was ist die Alternative, wenn man sie nicht aus Mexiko holen kann? Und die Alternativen, die sind alle teurer. Also wenn ein Avocado plötzlich 25 Zoll noch drauf kommt, dann kostet sie vielleicht am Schluss im Laden 5-10% mehr. Das ist genau die Teuerung, die wir unter dem Joe Biden erlebt haben und genau die Teuerung, die dazu geführt hat, dass Trump gewählt worden ist. Genau die Teuerung, die Trump gesagt hat, er will sie beseitigen und er sorgt dafür, dass das Zeug weniger kostet. Und das Gegenteil wird der Fall sein. Ja, wir werden sehen, wo es rauskommt, aber also in einer ersten Analyse muss man sagen, nein, ein hoher Preis, ziemlich wenig Nutzen.
Für Donald Trump sind die Zölle also vor allem ein politisches Druckmittel. Beide Deals oder beide Zugeständnisse mit Kanada und mit Mexiko, die haben mit einer Form von Grenzschutz zu tun. Erzählt das auch etwas darüber, was der Trump mit diesen Zolldrohungen eigentlich erreichen will, Tina?
Ja, ich denke schon, es ist wieder die gleiche Geschichte oder, mit den Migranten und wie die alle die USA bedrohen und so weiter. Und das war halt wirklich auch das Thema vom Wahlkampf. Und so kann er vielleicht innenpolitisch die, ja, auch die teurigen Art dann sagen, ja, oder das ist für die the greater good, oder für das grössere, wichtigere Thema gewesen. Und von dem her, also ich denke, das ist jetzt vor allem ein Verhandlungshebel, eine Art für Drogenbekämpfung und Migrantenkontrolle, Wahlkampfthemen gegenüber Kanada und Mexiko. Gegenüber China, denke ich, ist es schon eher ein dauerhaftes Druckmittel im Streit um die wirtschaftliche Vorherrschaft. Also das, denke ich, das bleibt dann auch.
Die Zölle für Mexiko und Kanada, die sind also vorerst aufgeschoben, mal um einen Monat. Die Verhandlungen haben am Montag noch stattgefunden, darum der Krimi, den du gesagt hast, Fabian. Zölle für China, die sind jetzt aber in Kraft. Und zwar die 10%. Was bedeutet das konkret, Fabian?
Es heisst, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA fürs erste Mal angeheizt wird. Oder China hat sofort auch reagiert und hat Gegenzölle erhoben, unter anderem auf Öl aus den USA, aber auch wettbewerbsrechtliche Ermittlungen gegen Google zum Beispiel. Um wirklich zu sehen, was denn passiert, muss man jetzt vermutlich noch ein bisschen zuwarten. Auch gegenüber China ist es eine Mischung aus Verhandlungstaktik und Handelskrieg, die Trump da führt. Er hat in der ersten Amtszeit auch schon Zölle gegen China erhoben und hat dann mit China ein Abkommen getroffen. China hat sich dort verpflichtet, um mehr zu importieren aus den USA, damit das Handelsbilanzdefizit sinkt. Und das Abkommen ist nie so wirklich umgesetzt worden. Aus der amerikanischen Analyse hat man eigentlich müssen sagen, es ist ein Rohrkrepierer geworden. Die USA haben dann nicht wirklich davon profitiert. Und es heisst jetzt, dass China und die USA am Verhandeln sind. Trump hat auch gesagt, er will mit dem Xi Jinping telefonieren, mit dem chinesischen Präsidenten. Und da muss man ein bisschen abwarten, was er erreicht. Es ist nicht ausschliessend, dass ein Teil von diesen Zöllen dann wieder wird verschwinden, falls es wieder irgend so eine Einigung gelingt. Langfristig aber muss man davon ausgehen, dass das Zoll zwischen China und den USA eher in Kraft bleibe, zumindest zu einem Teil. Der Joe Biden hat ja auch viele von Trump seine Zölle dann in Kraft gelassen. Er hat zum Teil noch weitere hinzugefügt. Er hat zum Beispiel auch verboten, dass die USA Mikrochips, Computerchips, die man für künstliche Intelligenz braucht, ausführt, etc. Also dort ist Sand im Getriebe, dort ist wirklich so ein kleiner Handelskrieg am Laufen. Er eskaliert nur nicht ganz so schnell, wie man das zum Teil könnte vermuten, auf der Basis von dem, was Trump sagt.
Ja, also, und ich habe gelesen, also, dass die Experten sagen, dass die US-Exporte um 22% könnten zurückgehen und dass aber China nur mit einem Rückgang von 3,8% muss rechnen. Also das ist das eigentlich, das wirklich eher für die USA ein Problem wird und nicht für China und dass dann auch die Inflationsrate wieder, eben wie gesagt, 4% Teuerung und so weiter, wieder könnte steigen. Und es ist noch interessant, oder? Also China hat ja die Gegenzölle gemacht, also vor allem auf Kohle und Erdgas und Öl und landwirtschaftliche Maschinen aus den USA, aber auch zum Beispiel jetzt kartellrechtliche Untersuchung gegen Google und weitere Exportbeschränkungen, die für die US-Hightech-Industrie wichtig sind. Also das ist wirklich so ein Rundumschlag, wo eher den USA könnte schaden wie China. Also es ist wie fast ein Eigengoal, würde ich jetzt mal sagen.
Wir haben über Mexiko geredet, wir haben über Kanada geredet, wir haben über China geredet. Nicht geredet haben wir über Europa, und zwar aus einem einfachen Grund. Europa ist von Trump bis jetzt in Ruhe gelassen, ignoriert worden. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr allzu lange so bleiben. Wo der Trump nämlich vor ein paar Tagen auf einem Militärflugplatz bei Washington aus der Air Force One ausgestiegen ist, hat er das gesagt.
It will definitely happen with the European Union, I can tell you that. Because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars. They don't take our farm products. They take almost nothing. And we take everything from them. Millions of cars, tremendous amounts of food and farm products. So the UK is way out of line, and we'll see. The
UK, but European Union is really out of line. UK is out of line, but I'm sure that one, I think that one can be worked out. But the European Union is, it's an atrocity, what they've done.
Fabian, was kommt da auf die EU zu?
Ja, also der Donald Trump, letztlich ist die Message die, die EU muss sich auch auf Zolldrohungen gefasst machen. Er sagt, das Handelsdefizit sei riesig mit der EU, also das heisst, dass die USA mehr Sachen aus der EU importieren als die EU aus den USA, 300 Milliarden Dollar im Jahr, sagt er. Er beklagt sich, dass die Europäer zu wenig Landwirtschaftsprodukte aus den USA kaufen. Es geht zum Beispiel um Genmais und Gensoja. Und dass sie zu wenig Autos übernehmen. Dort geht es zum Beispiel um Emissionsvorschriften, also um Luftreinhaltung. Und nachher dann, das, was ein bisschen verwirrend ist, er erzählt dann, dass UK, also Großbritannien, sich völlig daneben der Schuhe. Und dann merkt er, dass er eigentlich Großbritannien gar nicht angreifen will. Und sagt dann, ja, aber vor allem ist die EU im Fall völlig daneben und mit Großbritannien werden wir dann schon eine Lösung finden. Und Großbritannien erst aus der EU austreten, ist für ihn eine gute Gelegenheit. Mit denen sucht er eine Lösung, um auf der anderen Seite die Europäer eben spalten, damit die nicht allzu geeint auftreten in die Verhandlungen, die er jetzt miteinander angehen will. Es geht immer darum, dass man die Handelsvereinbarungen neu regelt und die EU mehr amerikanische Güter importiert.
Was kommt denn da jetzt auf die EU zu, wenn der Trump auch Zoll auf EU-Güter erhebt, Tina?
Also auf mich, ich muss glaube ich Olivenöl kaufen. Das ist
ich kaufe Tunesisch.
Ja, genau. Nein, sorry, das war nicht die Frage. Also ist klar, oder, dass die EU vor einer angespannten Situation mit dem Donald Trump ist. Er ist die EU, Europa ist ja sowieso ein bisschen, ja, er ist im Fokus, im Negativen. Ich weiss nicht, ob die EU da wirklich darauf vorbereitet ist. Also die EU-Kommissionspräsidentin hat ja gesagt, dass sie bereit sind für harte Verhandlungen. Aber was jetzt genau das heisst, das ist noch schwierig zu sagen. Aber ich denke schon, es ist wieder mal ein Teil von der transatlantischen Beziehungen, wo dann ja, ein weiterer Teil, der quasi angespannt wird, falls jetzt wirklich der Handelskonflikt ausbrechen würde. Und auch eben zum Beispiel die Autoindustrie in Deutschland zum Beispiel wäre sehr verwundbar, weil die USA der wichtigste Handelspartner sind. Also ich denke, die EU bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor, aber hofft weiterhin auf Verhandlungen. Sie hat auch Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber ist wahrscheinlich entschlossen, im Ernstfall mit Gegenzöllen zu reagieren, also ähnlich wie China.
Und die EU wird ganz sicher probieren, ein Päckchen auch zu machen. Die EU deckt sich nicht mit dem Verteidigungsbündnis NATO, aber viele Länder sind Mitglieder in beidem. Und sie werden sicher probieren, im Trump irgendwie zu sagen, hey, wir erhöhen unsere Verteidigungsausgaben. Man ist jetzt bei einem Ziel von 2% von der Wirtschaftsleistung. Trump verlangt irgendetwas bei 5-6% von der Wirtschaftsleistung, also Verdreifachung. Und die ganze Grönland-Diskussion dreht sich auch darum, dass der Trump will, dass die Europäer und die NATO mehr investiert zur Kontrolle von der Arktis und zur Absicherung von der Arktis gegenüber Russland und China. Also irgendwo wird man dort probieren, ein Päckchen zu machen.
Ja, und ich denke auch, wie gesagt, das ist ähnlich wie gegenüber Kanada und Mexiko, Verhandlungshebel. Oder? Um irgendwie andere Themen, wie jetzt der Fabian schon gesagt hat, zum Beispiel NATO, Verteidigung und so weiter, zu betrachten. Ja.
Was heisst das eigentlich für die Schweiz, Fabian?
Es ist im Moment noch sehr, sehr schwierig zu sagen. In der ersten Trump-Administration ist die Schweiz auch schon so zwischen die Fronten gekommen, ein bisschen. Sie ist ja nicht EU-Mitglied, das muss man, glaube ich, nicht unbedingt in Erinnerung rufen, aber es ist so. Und die USA sind der grösste Handelspartner von der Schweiz, der grösste Abnehmer von Schweizer Exportprodukten. Die Schweiz ist bereits betroffen worden. Seit der ersten Amtszeit ist es um Stahl- und Aluminiumzölle gegangen. Das hat der Schweizer Industrie massiv geschadet in diesem Bereich. Das mal geht es zum Beispiel um das Verbot von Hochleistungscomputerchips. Das ist noch unter den Biden beschlossen worden. Aber die Schweiz ist unter einer Reihe von Ländern, wo man nicht mehr ohne weiteres darf Hochleistungscomputerchips für künstliche Intelligenz exportieren. Das ist für die Schweizer Hochschulen ein riesiges Problem, weil die in diesem Bereich führend forschen. Das ist so ein kleines Zeichen dafür, die Schweiz wird müssen probieren, Ausnahmen für sich zu erreichen. Und ob das gelingen kann, kann man jetzt noch schwer abschätzen. In der ersten Amtszeit von Trump ist das sehr gut gelungen, weil man hoch oben im Wirtschaftsministerium einen Schweizer hatte, einen Mann mit Schweizer Abstammung, der auch noch Schweizerdeutsch geredet hat. Und über diesen Umweg hat man dann gut einen relativ kurzen Draht ins Weisse Haus gehabt, wo auch über den US-Botschafter in Bern funktioniert hat, ob alle diese informellen Kanäle das mal wieder gleich gut gehöhlt werden und ob die auch wieder gleich gut funktionieren, lässt sich im Moment noch schwer abschätzen. Ganz sicher ist, dass wenn die EU leidet, wo als Block der grösste Handelspartner ist für die Schweiz, wenn die EU leidet und wirtschaftlich darbt, kann es der Schweiz nicht besonders gut gehen. Und auch, falls sich in der NATO die Risse zeigen, falls das Resultat von Trumps im Druck nicht ist, dass sich die NATO zusammenschließt, sondern ein bisschen zersplittert, auch unter dem wird die Schweiz leiden, weil die Schweiz profitiert selbstverständlich vom Schutzschirm von der NATO enorm, ohne dass sie Mitglied ist.
Wenn man jetzt ein bisschen aufs Gesamte schaut, auch wenn man euch jetzt so ein bisschen zugelassen hat, dann hört man, dass die Zolldrohungen von Trump einfach auch viel Risiken mit sich bringen, dass es auch für massive Verunsicherung sorgt, bei Handelspartnern, aber auch in der Wirtschaft. Wenn man jetzt so ein bisschen auf das Ganze schaut, was er mit dem erreicht hat, hat sich das gelohnt? Sind die Zölle ein Vorteil oder ein Nachteil für die USA?
Also ich würde sagen, eher ein Nachteil. Also es hat auf jeden Fall mehr negative Auswirkungen oder auch potenzielle Auswirkungen, also wie gesagt, die wirtschaftlichen Folgen, massive Verunsicherung von den Finanzmärkten und die drohende Inflation und potenzielle Rezession in verschiedenen Teilen der Welt, also EU zum Beispiel, wie wir ja schon gesagt haben, oder auch Kanada, Mexiko, das könnte das Wirtschaftswachstum auch von der USA beeinflussen. Also handelspolitisch natürlich hat es Konsequenzen mit dem Handelskrieg, mit Eskalationspotenzial und Gegenzölle und Destabilisierung vom Welthandel. Für Konsumenten hat es eigentlich nur negative Auswirkungen in den USA. Und geopolitisch, wie gesagt, hat es sicher auch Auswirkungen, dass die Beziehungen zu wichtigen Handelspartnern, die ja eigentlich, also die EU, also außer China natürlich, aber die EU, Kanada, Mexiko, das sind ja eigentlich Partner von der USA und das kann die Beziehungen belasten.
Fabian, bist du einverstanden?
Ja, also der Donald Trump droht den engsten Verbündeten und China lässt er relativ unbehelligt, wo ja eigentlich der grosse Rival ist. Und wir haben das gesehen am Beispiel von Kolumbien auch. Dort hat Trump hat einen Flüger geschickt mit Migranten und dann hat Kolumbien gesagt, nein, nehmen wir nicht so an, die werden nicht menschenwürdig behandelt. Dann hat Trump mit Zoll droht. Kolumbien hat nachgegeben. Aber der Effekt von dem ist, dass Kolumbien die USA wieder als grossen Gegner sieht, statt als Partner, wo man mit ihnen zusammenarbeiten würde. Und der Effekt ist, dass China sich natürlich die Hände reibt und sofort sagt, ja, wir haben beste Beziehungen mit Kolumbien. Und das ist in einem Moment, wo der Trump eigentlich sagt, gerade in Südamerika, in Lateinamerika, will er den Einfluss von China zurückdrängen, aber er tritt aggressiv und als Bully auf. Geopolitisch kann sich das nicht lohnen. Er sagt natürlich, mit diesen Zöllen will er auch Fabrikarbeitsplätze zurückholen in die USA. Und es kann durchaus sein, dass die ein oder andere Firma die Präsenz in den USA stärkt, um eben sich von dieser Unsicherheit ein bisschen unabhängig zu machen. Die Mehrheit der Ökonomen und Fachleute geht aber davon aus, dass das zu höheren Preisen führen wird, dass insgesamt der Wohlstand wegen dem wird sinken und nicht wird zunehmen.
Was ist eure Prognose zum Schluss? Wie geht es weiter in dieser Zolldiskussion? Musst du, Tina, in einem Monat den nächsten Avocado grossen Kauf machen, weil dann vielleicht die Zölle doch kommen?
Ja, vielleicht schon. Also ich denke, oder, das ist jetzt, wir sind unter einer neuen Administration, wo wir ja eigentlich schon von der ersten Trump-Administration haben wir das ja gesehen, dass einfach wirklich die sehr vieles unberechenbar ist, ob jetzt quasi das auf einmal die Übernahme von Gaza oder eben die Zölle mit Partnernationen oder was auch immer. Und auch, dass sehr viel von diesen Sachen, wenn es schon gewisse Vorgaben gibt, jetzt mit dem Project 2025 oder wo da Vorgaben gibt für gewisse Sachen, die Donald Trump jetzt auch gemacht hat, dass irgendwie doch sehr vieles unberechenbar bleibt. Und eben, wie gesagt, dann auch von so wichtigen Themen ablenkt, die vielleicht in einem anderen Podcast dann mal besprochen werden können. Ja.
Ich glaube, wir brauchen vielleicht sogar mehr als einen Podcast, um die Themen, die wir hier jetzt auch so ein bisschen angetippt und aufgemacht haben, mal noch zu Ende diskutieren. Für heute belassen wir es bei dem. Ich würde auch sagen, wir lassen heute ausnahmsweise die HörerInnen-Frage weg. Wenn ich das auf die Uhr schaue, dann machen wir, glaube ich, Schluss. Schickt uns aber trotzdem weiterhin eure Fragen an podcasts@tamedia.ch. Und wenn es der Trump uns dann nächste Woche erlaubt, dann beantworten wir dafür zwei Fragen in einer Folge. Tina, Fabian, danke vielmals.
Danke, ja.
Ein lieber Gruß auf Zürich und danke.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», vom «Bund», der «Berner Zeitung», der «Basler Zeitung» und allen anderen Tamedia-Titeln. Ich habe mit Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama und mit Fabian Fellmann in Washington, D.C. geredet. Produzentin von dieser Folge ist Laura Bachmann und mein Name ist Noah Fendt. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.